Deutschlandfunk, Information und Musik.
Als Olaf Scholz Anfang der Woche seinen Baugipfel eröffnet hat, da hat er mit einer Anekdote aus Amerika angefangen. In den USA habe er erfahren, dass das Empire State Building in weniger als 15 Monaten gebaut worden ist. In Deutschland müsse man froh sein, wenn man in 15 Monaten eine Baugenehmigung bekomme. Gewagter Vergleich, immerhin wurde das Empire State Building vor 100 Jahren gebaut. Aber die Botschaft, die ist klar, es soll jetzt alles sehr viel schneller gehen. Denn es fehlt einfach extrem viel Wohnraum und vor allem bezahlbarer Wohnraum. In den Metropolen sollen mindestens 700.000 Wohnungen fehlen. Die Bundesregierung will das jetzt angehen mit einem 15- oder 14-Punkte-Plan vielmehr. Und der wichtigste davon, der Energieeffizienzstandard EH14, der wird nicht eingeführt. Jetzt erst mal nicht. Außerdem gibt es mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Ich habe das Ganze mit dem Stadtforscher Sebastian Schipper besprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, ob dieser Baugipfel den Durchbruch gebracht hat.
Sicherlich nicht. Ich glaube, da sind sich fast alle Beobachter einig, dass es nicht der Durchbruch war, sondern kleinere Veränderungen innerhalb, des bestehenden Systems, wie Wohnungsbau in Deutschland betrieben wird, aber als weder den großen Wumms noch irgendwie einen grundlegenden Systemwechsel in der Wohnungspolitik oder konkret in der Wohnungsbaupolitik hat der Gipfel sicherlich nicht gebracht.
Ein wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste, dürfte der Verzicht auf den hohen Energiestandard EH40 sein. Ist es sinnvoll, jetzt so kurzfristig auf Klimaschutz zu verzichten bei so langfristigen Investitionen wie Häuser oder Wohnungen?
Ja, genau, ist eine gute Frage. Die Umweltverbände haben das entsprechend kritisiert und gesagt, genau, auch irgendwie gerade im Neubau müssen wir eben die klimapolitischen Rahmenbedingungen entsprechend hochsetzen. Da kann man sich natürlich drüber streiten, weil dadurch die Baukosten steigen und man kann überlegen, ob man tatsächlich mit diesem hohen Standard im Neubau, die Klimaproblematik am sinnvollsten angeht. Oder man nicht stärker überlegt, was machen wir eigentlich mit den 40 Millionen Bestandswohnungen, wo man vielleicht mit einem ähnlichen Mitteleinsatz dann doch größere Einsparungen im Hinblick auf Energie- und CO2-Ausstoß generieren kann.
Aber da will man ja auch nichts machen.
Das ist auch ein schwieriges Feld. Also genau die soziale Frage und die ökologische Frage zusammen zu denken, zu bringen. Ja, das wird ja häufig als Gegensatz diskutiert. Ja, also wenn man quasi den Häuserbestand energetisch saniert, dann geht das eben beispielsweise zu Lasten der Mieter und Mieterinnen, eben weil diese energetischen Modernisierungsmaßnahmen ja entsprechend umgelegt werden können und dann zu Mietsteigerungen führen. Das ist ja der Grund, warum gerade Mieter und Mieterinnen so häufig gar nicht zufrieden sind, wenn so eine energetische energetische Modernisierung mit den folgenden Mieterhöhungen ansteht. Und da wäre gerade die Frage, wie kriegt man da eigentlich einen Systemwechsel hin? Ja, das war gerade, wie ich am Anfang meinte, der Baugipfel hat keinen Systemwechsel gebracht. Nämlich ein Systemwechsel würde ja bedeuten, genau diese soziale und ökologische Frage eben nicht mehr gegeneinander auszuspielen, sondern quasi einen Wandel anzustoßen, der die ökologische Modernisierung des Bestands erreicht, aber auf eine Art und Weise, dass eben nicht die Mieter und Mieterinnen letztlich die Kosten mehr oder weniger alleine tragen müssen.
Wie könnte das denn aussehen?
Naja, im Moment versucht man es ja letztlich über Anreize zu erzielen. Und bei der Modernisierungsumlage ist es ja so, dass ich als Eigentümer eben die Modernisierungskosten nicht nur auf die Mieter abwälzen kann, sondern ich kann dadurch eine dauerhafte Mieterhöhung erreichen. Ein anderes System sähe es aus, wenn man beispielsweise das Ganze etwa ordnungsrechtlich angehen würde und damit Fördermittel flankieren würde. Ja? Also dass man dementsprechend Auflagen macht, gewisse Wohnungsbestände, die eben energetisch im problematischen Zustand sind, da gehen wir zuerst dran. Da werden entsprechend die Eigentümer und Eigentümerinnen verpflichtet, die Gebäude energetisch zu sanieren und das eben in Verbindung mit Fördermöglichkeiten, die das eben so ausgestaltet, dass letztlich beispielsweise die Warmmiete mehr oder weniger neutral bleiben kann.
Deutschland fehlt es ja jetzt nicht unbedingt an Einfamilienhäusern. Da wird ja jetzt auch mehr gefördert in bestimmter Hinsicht. Und in Luxuswohnungen fehlt es auch nicht, sondern an bezahlbarem Wohnraum. Hat da dieser Wohnungsgipfel irgendwas nach vorne gebracht?
Ja, da sehe ich die größte Enttäuschung, ehrlich gesagt, weil, zwei Punkte sind hier für mich besonders interessant. Einerseits die neue Wohnungsgemeinnützigkeit, die nächstes Jahr an den Start gehen soll. Und das ist noch so ein bisschen vage und wird wieder um ein Jahr verschoben. Eigentlich steht das schon lange im Koalitionsvertrag. Das wäre so ein Instrument, mit dem man eben sowohl im Bestand als auch im Neubau eben dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen kann, indem man eben das, was man quasi 1990 aufgehoben hat, die Wohnungsgemeinnützigkeit in ähnlicher Form wieder einführt. Also quasi Unternehmen fördert und ermöglicht, das können dann auch Genossenschaften sein, das können kommunale, öffentliche Unternehmen sein oder auch private Unternehmen, die nicht, sagen wir mal, die maximale Profiterwartung ins Zentrum stellen, dass man eben genau diese Unternehmen fördert, steuerlich fördert, mit Wohnungsbauförderung ausstattet, mit Baugrundstücken versorgt, um im Gegenzug eben Wohnungen zu bekommen, die über die soziale Wohnraumförderung schon nach Fertigstellung relativ günstig sind, die aber eben gleichzeitig sowas Ähnliches versprechen wie eine dauerhafte Bindung. Ja, weil beim bisherigen System des sozialen Wohnungsbaus haben wir das Problem, dass die Wohnungen nach 15 oder 20 Jahren in der Regel aus diesen Sozialbindungen rausfallen und dementsprechend teuer weiter- oder wiedervermietet werden. Und eben über diese neue Wohnungsgemeinnützigkeit in Verbindung mit einer sozialen Wohnraumförderung könnte man es eben schaffen, dass man wieder ein dauerhaft preisgebundenes, bezahlbares Segment im Mietwohnungsbau stärkt. Und das wird angesprochen irgendwie, so ein bisschen vage, aber da hätte ich mir natürlich durchaus mehr Konkreteres gewünscht. Vor allem, was auch die Ausgestaltung der Wohnungsgemeinnützigkeit, was die Ausgestaltung betrifft. Denn da steckt der Teufel ja dann letztlich im Detail, was das dann letztlich genau heißt, wenn sie denn tatsächlich nächstes Jahr kommt.
Haben wir nicht das allergrößte Problem? Also in Berlin sind es, glaube ich, 50.000 Wohnungen, die aus der Gemeinnützigkeit, aus der Sozialbindung jedes Jahr rausfallen. So viele kann man ja gar nicht neu bauen. Müsste man diesen Passus nicht generell abschaffen und könnte man das auch rückwirkend machen?
Genau, also die Gemeinnützigkeit, ein sozialer Wohnungsbau kurz trennen, genau, Gemeinnützigkeit ist schon 1990 abgeschafft worden, damals von der Kohl-Bundesregierung. Und dieser soziale Wohnungsbau, das ist sozusagen praktisch der deutsche Sonderweg, ja, dass man sich nach dem Zweiten Weltkrieg eben für diese temporären Bindungen dafür entschieden hat, die damals auch noch relativ ein bisschen länger waren, auch mal 30 oder 40 Jahre, und die jetzt eben so kurz sind. Und das ist eben ein deutsches Spezifikum, was eben diese paradoxe Situation hervorbringt, dass man durchaus mit viel Geld eben den Neubau von Sozialwohnungen fördert, die dann aber angesichts dieser auslaufenden Bindung schneller aus der Bindung fallen, als man neue zubauen kann. Und das ist weder Nachhaltigkeit noch, sagen wir mal, finanzpolitisch besonders sinnvoll, sondern genau, das meinte ich mit Systemwechsel, dass man eben eigentlich ein System bräuchte, wo man eben mit den Fördermilliarden, die man bereitstellt, eben auch dauerhaft preis- und belegungsgebundene Sozialwohnungen erhält. Das wäre sicherlich zielführend, sowohl um eben quasi den Bestand an Sozialwohnungen wieder langfristig aufzubauen und zu stärken, als auch um Prozessen der sozialen Segregation entgegenzuwirken. Weil Sie können sich ja vorstellen, Neubau findet tendenziell am Stadtrand statt. Also da werden dann die neuen Sozialwohnungen gebaut, während sie in den innerstädtischen Vierteln tendenziell aus der Bindung fallen. Und eben über diese dauerhaften Bindungen kann man sicherstellen, dass die Wohnungen eben halt auch dauerhaft als preis- und belegungsgebundene Sozialwohnungen erhalten bleiben.
Wie beobachten Sie das in Berlin, diese soziale Segregation innerhalb S-Bahn-Ring, außerhalb S-Bahn-Ring? Also wie groß ist dieses Problem inzwischen schon? Haben wir schon französische Zustände hier?
Ich glaube, französische Zustände nicht. Ich kenne mich auch nicht so gut mit Berlin aus. Ich forsche hauptsächlich Frankfurt, Rhein-Main-Region und anderen Gegenden. Aber genau das, was quasi die entsprechenden Stadtforscher und Stadtforscherinnen in Berlin beschreiben, ist genauso quasi der S-Bahn-Ring so als symbolische Grenze für da gibt es noch bezahlbare Wohnungen und jenseits des S-Bahn-Rings nicht. Das ist natürlich jetzt so ein Stück weit pauschal, aber was man eben feststellt, und daran kann man es ganz gut schauen, also welche am Wohnungsmarkt angebotenen Mietwohnungen sind beispielsweise für Menschen, die letztlich im KDU-Bezug sind, also die letztlich an die Kosten der Unterkunftsgrenzen gebunden sind, wo finden die noch Wohnungen? Und vor 10 Jahren, wenn man sich da eine Karte von Berlin angeschaut hat, gab es die überall. Ja? Also in allen Bezirken in Berlin konnte man in nennenswerter Zahl eben noch Wohnungen finden, die vom Mietpreis eben halt auch in dem entsprechenden Segment angeboten werden. Und das hat man jetzt quasi überhaupt nicht mehr. Quasi die Innenstadt ist mehr oder weniger frei von solchen Angeboten. Und in der Peripherie hat man vielleicht noch mal Glück. Aber eben das Angebot ist absolut drastisch runtergegangen, aber eben auch räumlich kann man an so einer Analyse der Angebotsmieten ganz schön zeigen, wie so eine Segregationstendenz am Wohnungsmarkt sich verstärkt.
In Berlin gab es vor 2 Jahren einen Volksentscheid, der eine klare Mehrheit bekommen hat, der die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen vorsieht. Der Senat sitzt das seit 2 Jahren aus, weil weder CDU noch SPD das umsetzen wollen. Wäre das, was dieser Volksentscheid vorsieht, eigentlich eine sinnvolle Lösung aus Ihrer Sicht?
Ich denke in jedem Fall, und ganz aktuell wird ja auch der Versuch unternommen, noch ein zweites Volksbegehren zu starten, diesmal mit einem konkreten Gesetz, was dann eben bindende Wirkung hätte, was also nicht mehr so leicht durch den Berliner Senat umgangen werden kann. Also da drücke ich die Daumen. Warum eben, weil gerade diese börsennotierten Wohnungsunternehmen, seitdem es sie gibt, das ist ja noch nicht so lange her, das sind ja vielleicht ungefähr 20 Jahre, oder 10 Jahre als börsennotierte Wohnungsunternehmen, vorher als Private Equity Fonds, weil die sich nicht gerade dadurch ausgezeichnet haben und haben, besonders qualitätsvollen und bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Also häufig hat man entweder ein Geschäftsmodell, was lange Zeit eben verfolgt wurde, die Instandhaltungsmaßnahmen runterfahren und die Mieten anheben, oder man hat eben das Geschäftsmodell der Modernisierung und Aufwertung mit entsprechend steigenden Mieten. Das heißt, genau diese Unternehmen, die da in den Fokus geraten, haben eben in der Vergangenheit ganz wesentlich quasi diese Wohnungskrise mit hervorgebracht, durch eben verschiedene Maßnahmen, drastische Mietsteigerungen, Modernisierung, Instandhaltungsvernachlässigung und vieles andere mehr. Das heißt, es waren nicht gerade Vorbilder für die Wohnungsversorgung. Und wenn es da eben gelänge, diese Bestände wieder in öffentliches, in gesellschaftliches Eigentum zu überführen, könnte man eben mehr verschiedene Ziele gleichzeitig verfolgen. Also einerseits eben diese Mieten im Bestand niedrig halten, das wäre ein Vorteil. Und eben halt auch, weil wir es mit der ökologischen Frage eben hatten, würde sich dadurch auch ein gewisses Potenzial, diese soziale und ökologische Frage miteinander, sagen wir mal, stärker zu harmonisieren. Wenn ich nämlich nicht gezwungen bin, 45 Cent je Euro Mieteinnahmen an Aktionäre auszuschütten, habe ich halt eben über diese Vergesellschaftung ein ökonomisches Potenzial, was ich nutzen kann, um beispielsweise warmmietenneutral genau diese 300.000 Wohnungen, um die es da geht, letztlich energetisch zu modernisieren, eben ohne das für die Mieter und Mieterinnen steigen.
Sagt der Stadtforscher Sebastian Schipper. Mit ihm sprach ich über den Wohngipfel der Bundesregierung und wie bezahlbarer Wohnraum am besten geschaffen werden kann.